Hallo und herzlich willkommen zu Abends in Alemannia, einer Talkshow mit intersektionalen Perspektiven. Heute werden wir in unserem Talkteil mit Ina über das Thema Medizin und Antidiskriminierung sprechen. Hallo Ina.
Hallo.
Hey, schön, dass du da bist.
Vielen Dank für die Einladung.
Ina ist nonbinär, stolzes Haustierelter von zwei Katzen und einem Hund und Ärztin in Hamburg. Über die Jahre Inas Lohnarbeit ist Ina immer stärker bewusst geworden, in welcher machtvollen Position medizinisches Personal gegenüber ihren Patientinnen steht und wie wichtig es ist, selbstverinnerlichte diskriminierende Haltung und Handlung zu reflektieren und zu verändern. Denn dies sehe Ina als Teil der beruflichen Verantwortung. So. Unsere erste Frage an dich wäre, wann ist dir Diskriminierung im medizinischen Kontext das erste Mal begegnet?
Ja, da habe ich länger drüber nachgedacht und muss sagen, ich hatte jetzt gar nicht so ein konkretes Schlüsselerlebnis. Also ich kann mir gut vorstellen, dass da eigentlich auch schon im Studium total viel verkehrt war. Ich muss sagen, da hatte ich wahrscheinlich meinen Kopf ganz woanders in der Zeit. Aber so richtig aufgefallen ist mir das vor allem so im Kontakt zu Kolleginnen, weil man so Gespräche geführt hat und einfach einem so aufgefallen ist, was sie so privat da irgendwie bewegt hat oder wie die sich über Patientinnen geäußert haben und so.
Mhm.
Und nochmal richtig bewusst oder sagen wir so nochmal ein richtiger aufrüttelnder Moment war April 2019, als William Ton Mopta im Rahmen seiner Behandlung im UKE zu Tode gekommen ist. Und das hat mich einfach total getroffen, weil ich der Meinung bin halt, dass man in unserem Job irgendwie total darauf achten muss, dass die Sicherheit des Patienten einfach immer ganz weit vorne steht. Und ich wollte damit so mit Kolleginnen in Austausch treten und das war halt eine schweigende Mauer. Krass. Da war überhaupt nichts zu machen und das hat mich dann einfach nochmal so wachgerüttelt, dass ich überlegen musste, ich muss Wege finden, mehr irgendwie auch in Arbeit Momente zu finden und darüber zu reden.
Mhm.
Ja, ich finde es voll krass, dass du so davon sprichst, von diesem Ding, du musst Wege finden, um endlich einen Raum dafür zu haben, um über Dinge zu reden, weil das ja auch schon im Studium euch gar nicht gegeben wurde sozusagen. Ne? Du hast gesagt, du warst mit dem Kopf so ganz woanders und ich kann mir vorstellen, was ich so über das Medizinstudium gehört habe, ist es halt super stressig. Und aber halt auch, dass das nicht von Anfang an mitgedacht wird von den Menschen, die dieses Studium irgendwie konzipieren, dass es halt auch total wichtig ist, direkten Raum zu geben, dass Menschen, die halt auch einfach so viel Verantwortung haben für die Gesundheit von anderen Menschen, verstehen können, wie Diskriminierung da reinspielt und wie sie weniger diskriminierend handeln können in sowas. Ich finde es total schade, dass das halt nicht ein Teil vom Medizinstudium ist und irgendwie zeigt ja auch, wie so Diskriminierung sich zeigt im medizinischen Kontext, dass das halt total fehlt und das total wichtig wäre. Und ich finde es zwar krass, dass du das gesagt hast mit den PatientInnen, wie halt KollegInnen über PatientInnen reden. Also gerade finde ich das auch total spannend, weil ich so ganz viel aus der PatientInnen-Perspektive ausschließlich weiß. Und ich glaube, du auch, MC.
Ja.
Und du jetzt aber aus einer professionellen Perspektive bist und es so ein Einblick ist in einen Raum, zu dem ich vorher nie Einblick hatte. Und dieses Reden über PatientInnen ist auf jeden Fall immer so eine Horrorvorstellung von mir. So,
ja.
Dass ÄrztInnen irgendwie rassistisch über mich reden oder sexistisch über mich reden oder auch klassistisch. Also so, weil es ja auch eine sehr körperliche Sache ist und irgendwie ÄrztInnen dann Dinge von mir sehen, von meinem Körper, sehen, von
total
meiner Gesundheit,
intim.
Wissen, ja, wo ich auch manchmal schüchtern bin. Und dann der Gedanke von, es gibt halt einfach wirklich, also safe Leute, die dann miese Sachen sagen, das ist echt schrecklich.
Ja. Also ja, man muss auch sagen, so das Reden über Patientinnen hat auch teilweise eine total wichtige Funktion. Ne? Also gerade in so emotional betreffenden oder einfach insgesamt stressigen Situationen oder wenn man halt auch vielleicht mal in Konflikten mit Patientinnen gerät und so weiter, darüber zu reden und das zu verarbeiten, ist halt eine total wichtige soziale Funktion. Aber auf der anderen Seite ist es halt das Ding, medizinisches Personal ist halt ein Querschnitt der Gesellschaft. Das heißt, du hast alle möglichen Diskriminierungsformen, die du so in der gesamten Gesellschaft siehst und hörst, die hast du natürlich da in den Menschen genauso.
Ja.
Und es gibt auch Kolleginnen, die total sensibel sind und total gut und sich richtig viel Mühe geben und darüber reden und die, glaube ich, sich auch sehr bewusst sind, irgendwie in welcher Position sie so sind.
Mhm.
Aber es ist halt nicht selbstverständlich und es ist etwas, was du aus eigener Motivation irgendwie rausmachen musst und viele reflektieren sich halt nicht in ihrem Verhalten und ihren Aussagen irgendwie.
Ja. Ich finde es halt voll spannend, auch dass du gerade nochmal so betont hast, dass medizinisches Personal halt so ein Querschnitt der Gesellschaft ist, weil ich glaube, dass das gesellschaftlich immer noch ganz viel gar nicht so gesehen wird, sondern dass da immer noch ganz viel die Perspektive ist von so GöttInnen, diejenigen, die so die Gesundheit geben können und heilen können und deswegen ja auch irgendwie nicht so befleckt in Anführungszeichen sein können von gesellschaftlichen Strukturen. Also ja auch irgendwie so diese weißen Kittel und alles, was damit so assoziiert wird. Ja, und dann halt so dieses Berufsfeld von dem Podest runterzunehmen. Also so zumindest halt die ÄrztInnen, so die PflegerInnen sind eher nicht so auf so einem Podest, was sich ja irgendwie auch in der Entlohnung zeigt und so. Aber ja, so das finde ich halt auch nochmal so voll wichtig, diese Perspektive zu haben.
Ja, auf jeden Fall. Also es ist auch, ich weiß gar nicht, wie weit dieses Göttinnenbild noch so tatsächlich, wie präsent das ist. Ich kann auch nur so sagen, so aus dem Rettungsdienst, das merkt man nicht immer so, teilweise ist sehr, sehr unterschiedlich. Ne? Mhm. Aber nichtsdestotrotz, also quasi um das dagegen zu setzen, einerseits ist man zwar nicht unfehlbar, aber du hast halt so krasse Macht irgendwie. Ja. Ne? Also ich meine Patientinnen, ich meine, wenn man überlegt in seinem Leben, wann ist man noch verletzlicher, als wenn man im Krankenhaus ist und behandelt wird. Und der Stressfaktor und so weiter, der da irgendwie rumgeht. Und das spürt man ja auch. Ne? Und deswegen sind ja, also das, ich finde, das muss man irgendwie dann auch aufnehmen. Und man weiß, die geben sich in deine Hände und sind irgendwie auf dich angewiesen. Und da sind halt auch alle Ängste, die du sonst so kennst. Wie Habib dir auch schon sagte, ne? Ich habe vor Angst, dass die Leute rassistisch über mich reden und so weiter. Mhm. Und das muss ich ja in meinem Kopf doch mittragen, wenn ich diese Leute behandle.
Voll. Erstmal das natürlich. Und ich denke mir halt auch, ich gehe dahin, total unwissend, irgendwas ist mit mir so. Und ich muss darauf vertrauen, dass die Person mir die richtige Diagnose gibt und die richtige Behandlung ja irgendwie. Also ich sage jetzt mal, wenn ich beispielsweise von irgendeinem Bereich meines Körpers jetzt nicht so die Ahnung habe, muss ich mich ja darauf verlassen, dass die Person, zu der ich gehe, die halt im besten Fall spezialisiert ist auf diesen einen Bereich, mir da die richtige Information gibt. Und also das, finde ich, kommt auch noch voll dazu.
Ja, voll. Auch PflegerInnen, ne, haben auch so viel in der Hand. Ich muss sagen, das hat sich ja jetzt irgendwie im krassesten, dramatischsten Fall jetzt auch gerade im April diesen Jahres gezeigt, in Oberlinhausen in Potsdam, wo eine Pflegerin 4 Mitbewohner von einem Heim Menschen mit Behinderung umgebracht hat.
Ja.
Also Martina W., Christian S., Lucille H., Andreas K., das sind so die Namen, die ich dank Laura Hilger, vielen Dank dafür, die Namen rausgeben, gehört habe, was ich auch irgendwie sehr krass fand, wie lange das da irgendwie gedauert hat, diese Anonymität und wie halt auch darüber berichtet wurde und wie wenig Lobby halt auch solche Patientinnen halt haben, ne?
Ja.
Oder halt BewohnerInnen in dem Augenblick so, ne? Und schutzlos ausgeliefert den Leuten, kann man einfach nur sagen. Ja.
Ina, unsere nächste Frage an dich wäre, welche Form von Diskriminierung bemerkst du im medizinischen Bereich und wie zeigen sie sich?
Ja, also ich meine, wir hatten ja vorhin auch schon mal drüber gesprochen, ne? Medizinisches Personal, Querschnitt der Gesellschaft, eigentlich findest du alles da.
Mhm.
Ich finde etwas, was extrem sichtbar ist, ist Fettfeindlichkeit, weil auch, ich glaube, so medizinisches Personal wähnt sich selber so als so eine allwissende Gesundheitsberater, als ob sie dann halt Ahnung hätten und deswegen auch das Recht hätten, halt irgendwie Körper zu be- und zu verurteilen.
Mhm.
Und es ist schon so, dass zum Beispiel hochgewichtige Patientinnen gewisse Herausforderungen mit sich bringen, klar. Ne? Also es ist auch körperlich vor allem anstrengend teilweise, vor allem für die Pflege. Und da gibt es aber Hilfsmittel zum Beispiel, ne? Die irgendwie einfach schneller verfügbar sein müssen zum Beispiel. Oder mehr Personal würde da vielleicht auch helfen, bei dem erhöhten Pflegeaufwand damit zurechtzukommen. Aber anstatt sowas halt anzuprangern, wird die Schuld so auf den Patienten projiziert und teilweise auch tatsächlich offen ins Gesicht gesagt. Also natürlich ist hinterm Rücken auch nicht besser reden, aber das heißt, so sehr scheint das so akzeptiert zu sein, so damit umzugehen.
Ja, ich musste gerade auch daran denken, an so tausende Male, die ich mich wiegen musste bei ÄrztInnen, die eigentlich relativ random waren. Also ich bin mir sehr sicher, dass das nichts damit zu tun hat, irgendwie, ob ich eine Erkältung habe, dass ich mich da wiegen muss oder irgendwie bei einer gynäkologischen Routineuntersuchung, warum ich mich da wiegen muss. Und finde das so total krass, dass das so viel passiert und immer wieder, dass das Gewicht da auch so ganz unbegründet mit einbezogen wird und auch da gar nicht diese Sensibilisierung zu ist, was das mit Menschen auch teilweise macht, sich zu wiegen vor anderen Menschen und so. Und ich musste gerade auch daran denken, bei dieser Aggression, die du, von der du halt erzählt hast, wie das auch Menschen ins Gesicht gesagt wird, halt so, habe ich daran gedacht, dass es ja auch voll oft so Debatten darüber gibt, welche Menschen überhaupt Recht haben sollten auf eine Krankenversicherung und so bezahlte gesundheitliche Leistungen. Und dass Rauchen zum Beispiel immer wieder ein Thema ist, an dem es festgemacht wird, aber eben auch Gewicht. Mhm. Und dass das dann halt so ganz viel mit Fettfeindlichkeit einhergeht, dass auch da probiert wird, irgendwie so ein Recht auf medizinische Versorgung Menschen abzusprechen und so, was so krass existenziell und entmenschlichend ist. Ich finde das einfach so heftig.
Ja, und eine Sache, die ich halt auch richtig häufig gehört habe, ist, dass Leute zum Arzt gehen, weil sie was auch immer haben und denen dann gesagt wird, ja, nehmen Sie mal erstmal irgendwie so und so viel Kilo ab und dann können wir nochmal gucken. Und also, dass so ganz oft Sachen einfach auf das Gewicht von Personen geschoben werden und dadurch halt auch, ja, den sozusagen eine richtige Behandlung irgendwie verweigert wird, einfach nur, weil sie nicht das Standardmaß haben an Gewicht.
Ja, voll. Und also selbst wenn das in mehrere Krankheitsbilder reinspielt und eine Rolle spielt, widerspricht das nicht dem, dass du diese Krankheiten trotzdem behandeln kannst. Und zwar auch unabhängig oder gemeinsam mit einer Gewichtsreduktion zum Beispiel.
Ja.
Und da, wenn du nur auf die Gewichtsreduktion andauernd pochst, ist es auch eine Missachtung deiner Sorgfaltspflicht irgendwie, ne? Weil du musst auch andere Gründe ausschließen. Ja. Um sicher zu sein, dass es wirklich damit zusammenhängt. Ne? Und wie weit diese, also da bin ich auch keine Expertin, muss ich sagen, ne? Auch keine Ernährungsmedizinerin oder sowas. Aber wie weit tatsächlich das verantwortlich gemacht werden kann für scheinbar alle Krankheiten, ist einfach, glaube ich, mal fragwürdig und muss man tatsächlich mal da quasi nachgehen. Ich glaube, so die Soziologie, die ist dem schon irgendwie eher auf der Spur, aber die Medizin muss da halt irgendwie auch nachziehen.
Was ich auf jeden Fall auch voll spannend finde, ist, dass du gesagt hast, es gibt eigentlich relativ einfache institutionelle Routinen, die irgendwie etabliert werden könnten, sodass es inklusiver ist in Bezug auf Gewicht und so auch Gewichtsdiversität bei PatientInnen. Ne? Also zum Beispiel, dass irgendwie, du hast so von verschiedenen Hilfsmitteln gesprochen oder auch von der Anzahl an Menschen pro Person und so weiter und so fort. Also es wäre ja auch möglich, relativ einfach das einfach einzuplanen in die Routinen, wenn sozusagen der Wille da ist, das so auch durchzuführen. Aber stattdessen gibt es halt einmal, ich glaube, einfach keinen Raum dafür, in diesen Institutionen das zu thematisieren. Und es wird dann halt so individualisiert gehandelt. Und aber auch die Gewalt, die dann halt ÄrztInnen reproduzieren, wird dann auch so dem freien Lauf gelassen.
Ja, Shame ist halt einfacher, als es zu reflektieren.
Ja, vor allem, es ist einfacher, die Patienten zu schämen, als dem Arbeitgeber oder der Arbeitgeberin letztendlich Mittel aus den Rippen zu leiern.
So, ja, ne?
Also halt nach oben zu sagen, wir brauchen mehr Personal, wir brauchen nichts. Also ich meine, das sind alles Forderungen von Gesundheitsbewegungen, die schon seit Jahrzehnten laufen und irgendwie einfach nach wie vor scheitern, weil Geld, Kapitalismus, I don't know. So, und da ist es so schwer, dagegen anzukämpfen, dann gibt man halt einfach auf. Ja, und wen kann man dann, das ist das Klassische, nach unten treten, ne? Ja. Dann läuft das so.
Ja.
Fallen dir noch andere so Linien von Diskriminierung auf im medizinischen Bereich?
Ja, also ich habe nochmal so ein bisschen, weil das auch bei mir ein bisschen fachlich so Schmerzen einfach ein Thema ist. Das habt ihr vielleicht auch schon mal gehört, dieses Morbus Mediterraneus oder wie sich das so genau nennt. Es ist keine reale Diagnose, möchte ich bitte einmal sagen. Es ist eine komplett ausgedachte Diagnose, die so ein bisschen scherzhaft so gehandelt wird. Ich habe auch erst gar nicht gecheckt, als ich das erste Mal das gehört habe, worum es da geht. Und letztendlich werden da irgendwie gerade vor allem Patientinnen, die so einen vermeintlichen Background, so nahe Mittlerer Osten, so gelesen werden, als besonders dramatisierend und wehleidig empfunden. Das heißt, wenn irgendjemand sagt, so, ja, ich habe so Schmerzen, dann ist es so, ach ja, der stellt sich halt nur so an. Und das führt im Zweifelsfall zu einer schlechten Schmerztherapie. Und Schmerz ist halt sowieso ein super schwieriges Thema. Es ist krass individuell. Du kannst Schmerz nicht objektiv messen. Es gibt halt nur so subjektive Skalen, an denen man messen kann. Und das sind sozusagen die Mittel, mit denen du so handelst. Und das ist natürlich schon ein bisschen, manchmal ein bisschen schwierig einzuschätzen, gerade wenn irgendjemand sagt, so, boah, ich habe Schmerzen, aber eben gerade hat er eigentlich gerade oder sie geschlafen. Mhm. So, wo man so denkt, okay, wie echt ist das halt wirklich? Aber am Ende, du hast diese Skala und damit arbeiten wir. Und der Punkt ist auch, anstatt irgendwie zu sagen, naja, die übertreiben auch, sollte man vielleicht darüber nachdenken, warum sagen die Leute vielleicht vermehrt, dass sie Schmerzen haben? Ist das vielleicht auch Angst? Ist es vielleicht irgendwie die Sorge, nicht gehört, nicht ernst genommen zu werden? Und spielen solche Dinge vielleicht rein, weil das natürlich Schmerzempfinden total beeinflusst. Und ja, wenn sich jemand nicht sicher fühlt oder vielleicht auch gerade das Gefühl hat, irgendwie durch von wegen Sprachkenntnissen vielleicht sich nicht deutlich klar zu machen, dann ist das vielleicht der Weg, irgendwie sich irgendwie bemerkbar zu machen oder eine Umsorgung zu bekommen.
Voll. Ich habe es auch tatsächlich schon in mehreren Beispielen gehört, dass Leute gesagt haben, ich habe Schmerzen, ich hier, da und jenes und beschrieben haben, was bei ihnen losgeht, die eindeutig verständlich waren jetzt in den Beispielen, die von denen ich weiß. Und denen wurde einfach nicht geglaubt. Dem wird gesagt, übertreiben Sie jetzt mal nicht oder das wird schon besser, das ist doch nicht so doll und so. Und wo teilweise in dem einen Beispiel gesagt wurde, tragen Sie mal eine Schiene und in irgendwie, keine Ahnung, 6 Wochen, dann ist alles wieder gut. Und irgendwie mehrfach untersucht haben, Unterlagen, so Dinge wie Röntgen und sowas, die fehlerhaft angelegt wurden, aber gesagt wurde, reicht schon, dass nicht wiederholt wurde. Die Personen immer wieder sowas sagen wie, also ist nicht besser, wird gar nicht besser, wird eher schlimmer. Und dann in dem einen Beispiel einfach ein Bruch. Da waren irgendwie 2 oder 3 Brüche und es wurde die ganze Zeit gesagt, das ist einfach nur, ein Bänderriss oder sowas. Ne? Und die ganze Zeit nicht gehört, nicht den Schmerz der Person, der wurde einfach nicht beachtet. Und im Endeffekt war es einfach eine Fehldiagnose, weil der Person nicht geglaubt wurde.
Ja, und also der Punkt ist ja auch manchmal, dass dieses Ernstnehmen manchmal der Schlüssel ist, um weiterzukommen. Also ich erinnere mich auch an ein Erlebnis, das ist auch schon lange her. Da war eine junge Person, die eine Blinddarmentfernung hatte. Und danach, nach einer OP, ist man ja so im Aufwachraum, erstmal um irgendwie so zu sich zu kommen, man noch überwacht wird und so weiter. Und diese Person hatte halt Schmerzen, hat auch so sich verhalten und so weiter und konnte halt gar kein Deutsch. Und die zuständige Pflegekraft, die da irgendwie dabei war, hat halt gesagt, XY stellt sich halt einfach an. Und dann bin ich dann nochmal hingegangen, dann habe ich gesehen, dass es eine Telefonnummer gab von jemandem, der dolmetschen kann, habe da angerufen, habe gesagt, so irgendwie, Patientin gibt an, hat Schmerzen, kann sie mal einmal kurz reden und mal klären, wo das ist. Und dann habe ich einfach mal gefragt, wo ist das, wie verhält sich das und so weiter und so fort. Dann haben wir noch ein bisschen Schmerzmittel nachgegeben und die reine Tatsache, dass da die Patientin sich äußern konnte und wusste, dass wir es wissen, was Phase ist, hat die total beruhigt.
Ja, ich finde es halt, also es passt halt einfach so gut, das, was du gesagt hast mit diesem Syndrom, dieses ausgedachte rassistische Syndrom, weil es einfach so gut passt zu den Erfahrungen, die so viele Menschen, die wir gemacht haben, die rassistisch markiert werden im medizinischen Bereich machen. Also eben genau dieses nicht ernst genommen werden. Und für mich war es aber was Neues, als ich von dir erfahren habe, dass es richtig sogar so einen Begriff dafür gibt, unter irgendwie medizinischen Fachkräften, mit dem sie das so markieren. Also so, wie heftig sich das auch festgesetzt hat dann auch und wie gang und gäbe das ist, dass es einen eigenen Begriff bekommt. Das ist halt einfach so krass.
Ja, finde ich auch voll krass. Du hast ja jetzt so mehrere Diskriminierungsformen genannt. Was ist denn so dein Umgang damit? Wie geht's dir damit, mit deinem Umgang, aber auch mit den Diskriminierungsformen, wenn du die so mitbekommst?
Ja. Ich glaube, ehrlich gesagt, die ersten paar Jahre habe ich fast gar nichts gemacht. Ich bin damit nach Hause gegangen mit diesen Erlebnissen, habe das auch manchmal mit einfach nahestehenden Personen so für mich besprochen, habe mich aufgeregt, habe versucht, nach Worten zu finden. Und das ist halt nicht so einfach, da, wenn man selber nicht fest irgendwie mit Wissen so dasteht, da so ein Auftreten zu haben. Und letztendlich habe ich einfach über die Jahre sowieso mich da weitergebildet. Schlichtweg in den Themen, ne? Bis ich irgendwie schon so meine Argumentationsstränge bereit hatte und so weiter. Ja. Und das war dann auch gar nicht so ein aktiver Entscheidungsprozess. Aber irgendwann hatte ich dann dieses Gefühl, ich kann jetzt mal kontern. Ich kann jetzt mal was sagen. Die Zeit ist nicht immer da im Arbeitsalltag. Aber gerade, wenn mal so ein bisschen Ruhe ist und so weiter, dass dann einfach ich mir gedacht habe, so, wir haben gerade keinen Stress. Ich gehe da jetzt gegen an und sag was. Und dadurch kann man auch zum Beispiel bei anderen Kolleginnen anhand der Reaktion sehen, wer ist Verbündeter, wer nicht. Und so versuchen, darauf so ein bisschen aufzubauen.
Ja. Ja, es erinnert mich auch einfach voll an das, was du bei der ersten Frage gesagt hast mit diesem, im Studium war kein Raum dafür, darüber zu reden. So im Joballtag ist kein Raum dafür, der gegeben wird, darüber zu reden. Und es, du musstest es in den vermeintlich privaten Raum verlagern. Also sowohl in den ersten Jahren irgendwie den Austausch darüber, was ja auch irgendwie krass ist, weil du dadurch ja gar keinen professionellen Austausch auch darüber hattest. Also du musstest vielleicht ja sogar auch alleine für dich gucken, was heißt das für meine Berufsethik? Was heißt das für mein Verständnis von Professionalität? Und sowas dann halt so nicht mit anderen Menschen zusammen machen zu können, finde ich voll krass und voll herausfordernd. Und halt auch die Bildung musstest du dir im privaten Raum geben. Also dass das halt nicht irgendwie mit Stundenausgleich gegeben wird oder irgendwie jetzt anerkannte Weiterbildung möglich ist, sich da irgendwie zuzubilden zur Diskriminierung oder ja, irgendwie auch von den Institutionen selbst da nicht irgendwie Sorge getragen wird. Das finde ich halt auch voll heftig. Und zum einen voll die krasse Belastung für Menschen, die irgendwie sich weniger diskriminierend verhalten wollen, kann ich mir vorstellen. Das hat dann auch so noch extra das machen zu müssen und gleichzeitig aber auch so eine Gefahr, weil es auf Freiwilligkeit beruht und viele das halt nicht freiwillig machen werden. Und gleichzeitig kann ich mir halt auch, also ich kenne das selber aus meinem Berufsalltag, ich bin auch im Berufsfeld unterwegs, wo man viel Macht über Menschen hat, viel Entscheidungsmacht auch und sich dann mit Menschen darüber zu unterhalten, wenn sie sich diskriminierend gegenüber AdressatInnen verhalten, da sind bei mir auch auf jeden Fall oft so Ängste mit drin. Also wie reagiert das Kollegium? Wie reagieren die Leitungen? Mit was für Konsequenzen muss ich rechnen, da Sachen anzusprechen? Und aber auch so ein, ich hatte das Gefühl, bei dir ging es auch viel um ein Ringen um Handlungsmacht. So.
Ja.
Also du hast dir so Sachen angeeignet, dann nach der Arbeit, um irgendwie handlungsfähig sein zu können in diesen Momenten und wissen zu können, was du sagst. Und es ist halt auch einfach voll schwer. Also ich finde es halt extrem herausfordernd, auf diskriminierende Situationen zu reagieren, egal wann und wie. Also sogar wenn ich irgendwie mit meinen FreundInnen auf der Straße unterwegs bin und wir sind eine Gang und wir sind alle zusammen und sagen was dazu. Sogar dann fällt es mir manchmal schwer, was zu sagen. Und dann so alleine im professionellen Kontext ist es einfach richtig heftig.
Voll, wo du gerade sagst, das Beispiel mit dem, wenn man irgendwie in der Gang ist und irgendwo gegen angeht, ist es ja auch so eine Sache, wenn du beispielsweise eine Person hast, die halt nicht ernst genommen wird bei irgendeinem Arzt und dann halt mit hingehst, weil die Leute dir einfach mehr zuhören, egal aus welchem Grund. Und du da hingehst, kannst du natürlich im Grunde genommen viel sagen, aber wenn sich auf der anderen Seite nichts ändert, so, und die Person dann vielleicht auch noch im schlimmsten Fall mucksch ist, bist du halt wieder die Seite der, des Konflikts, die sich dann irgendwie wieder jemanden neuen suchen muss. Und auch in der Situation, manchmal hat man ja auch einfach nicht so viel Zeit, ne? Also wenn das Problem gerade da ist, gesundheitlich, kann ich jetzt nicht nochmal irgendwie 2 Monate warten, bis bei dem Facharzt dann wieder ein Termin frei ist oder so, ne?
Ich kann mir auch vorstellen, dass zum Beispiel auch dieses in diese Handlungsfähigkeit zu kommen auch Zeit gebraucht hat, dass ich vielleicht erstmal in diesem Team, in dem ich bin, etabliert bin.
Ja.
Und ein gewisses Ansehen, wenn man das so nennen möchte, irgendwie so hatte, damit ich auch die Freiheit habe, Sachen anzusprechen.
Ja.
Es ist schon auch tatsächlich anstrengend. Ja. Also einerseits dieses Bildungsding neben der Arbeit zu versuchen, sich einfach immer irgendwie, weiß ich nicht, da durch Diskriminierungsformen durchzusteigen, sich selber zu reflektieren auf die eigenen verinnerlichten Diskriminierungen und so. Das sind einfach anstrengende Prozesse. Ich glaube, das kann jeder nachvollziehen, der das mal so angefangen hat, diese Arbeit zu machen. Das neben noch so einem Job und dann versuchen, irgendwie das bei anderen Leuten vielleicht noch, wenn es gut läuft, irgendwie so anzuticken. Auf der anderen Seite ist es halt auch so, wenn man zum Beispiel jetzt irgendwie jemanden hat, wo man jetzt so weiß, hey, wir sind irgendwie auf einer Seite und man kann darüber reden und andere Kolleginnen hören zu und vielleicht findet man da doch jemanden, ist das total nett. Oder auch wenn so das Gefühl, wenn ich jetzt so das Gefühl habe, dass Patientinnen sich bei mir gut fühlen und gut aufgehoben fühlen und sich sicher fühlen und so, das ist halt, ne, dafür bin ich da, so, ne? Das ist halt dieses beflügelnde Erlebnis dann im Gegenzug, das dann halt zurückkommt,
Voll. Wenn
man das schafft. So.
Total. Ina, was gibt es für Ideen und Ansätze, den medizinischen Bereich weniger diskriminierend zu gestalten?
Ja, ich glaube, so ein bisschen ist es im Gespräch schon mal gefallen, dass so zum Beispiel entlastende Geräte oder Arbeitsmittel und so weiter, dass die halt mit geringem Aufwand zeitnah schnell verfügbar sein müssen. Ne? Und halt auch so entlastet halt die Arbeitsbedingungen von medizinischem Personal, damit auch halt dieser Anspannungsstress-Arbeitspegel irgendwie sinkt und auch vor allem Zeit dafür ist, sich halt um Patienten vernünftig kümmern zu können, dass man sich einfach Zeit nehmen kann für die. Ne? Das ist für alle Punkte einfach essentiell. Ich finde auch, was so institutionell vielleicht angreifen würde, dass es AnsprechpartnerInnen geben muss für Mitarbeitende, aber auch für Patientinnen in allen möglichen Diskriminierungsformen. Und das darf auch niemand sein, der das nebenbei, neben seinem normalen Verwaltungsjob nochmal zusätzlich macht, sondern der richtig eine Stelle dafür hat. Und das muss auch total leicht und offensichtlich zu finden sein. Keine Ahnung, Krankenhaus-Website, auf der ersten Seite irgendwo Kontaktformular muss es eigentlich geben.
Ja, ich finde es spannend, dass du auch so von diesem Berufsalltag sprichst, der irgendwie so erleichtert werden muss. Und das reiht sich auch einfach so krass ein in so Kämpfe, die du ja auch schon angesprochen hast, von so verschiedenen Menschen, die irgendwie im medizinischen Bereich arbeiten, die so für bessere Arbeitsbedingungen kämpfen, weil es ist ja auch so, wenn du sozusagen nicht mal genug Zeit hast, um alle PatientInnen so zu behandeln, wie du sie eigentlich behandeln müsstest, weil du so überlastet bist, dann bleibt keine Zeit für eine Supervision irgendwie regelmäßig über Diskriminierung und für Weiterbildungen auch noch mit drin und irgendwie so ein Austausch kollegial und kollegiale Beratung und so weiter und so fort. Also so alles, was eigentlich notwendig wäre, damit es möglich wäre, weniger diskriminierend zu handeln, ist halt in so krass prekären Arbeitsbedingungen, wo auch so krass eingespart wird die ganze Zeit, überhaupt nicht machbar. Und bei dem, was du gerade gesagt hast mit diesen AnsprechpartnerInnen, finde ich es voll spannend, weil wir in der letzten Folge ja Elina Marmer hier hatten, die über Rassismus an Schulen gesprochen hat und dann auch von einer Idee, die sie mitentwickelt hat mit ein paar anderen Leuten im Forschungsprojekt, nämlich, dass es halt auch an Schulen immer unabhängige AnsprechpartnerInnen geben muss, sozusagen an jeder Schule eine Person, die nicht in der Institution arbeitet und an die AkteurInnen und SchülerInnen sich wenden können, wenn was passiert und dass sie sozusagen sehr ähnlich ist wie die Idee, die du hast und halt so, ich glaube, das ist echt bei institutioneller Diskriminierung, was ja auch Diskriminierung im gesundheitlichen Bereich ist, sehr darauf ankommt, dass Menschen in den Institutionen sind, die selber kein Teil der Institutionen sind und sozusagen einen Blick haben, der nicht von den Handlungsroutinen irgendwie getrübt ist, aber auch nicht in Abhängigkeitsverhältnissen stehen, nicht irgendwie in diesen gegenseitigen Schutzmechanismen stehen, um da irgendwie intervenieren zu können. Das ist einfach so wichtig.
Ja, halt jemand, der irgendwie auch Ahnung hat, ne? Also, weil wenn ich mit jemandem gehe, mit meiner Erfahrung und so sage, hey, das ist mir gerade passiert und die Person ist so, ja, nee, dann bringt mir das halt auch nichts, wenn ich da zu jemandem gehe. Ne? Dann fühle ich mich im Endeffekt eigentlich nur noch schlechter, weil es mir halt dann auch noch abgesprochen wird.
Ja, ich glaube, Unabhängigkeit ist da halt auch echt wichtiger Schlüssel.
Ja.
So, dass überhaupt einfach mal jemand in der Position ist zu sagen, ich höre dir zu, ich habe die Zeit dafür, ich glaube dir, ich gehe der Sache auf den Grund und wir klären das auf und wir versuchen Veränderungen anzustoßen. Und ja, genau, dafür brauchst du halt Zeit und eine Unabhängigkeit, weil die Interessen liegen ja am Ende einfach immer eher im Moment darin, nicht angreifbar zu sein, sich zu schützen, bloß keine Klagen zu kriegen, etc. Also da ist so viel der Fokus auf eigenen Schutz, dass ich nicht glaube, dass aus eigenen Reihen da die Bewegung entsteht, die es braucht.
Ja.
Was auch einfach ein krasses Statement ist, so ein krasses Wissen um die Strukturen und weil es ist ja eine Abwägungsentscheidung sozusagen, wie sehr gehe ich auf meinen eigenen Schutz oder wie sehr gehe ich einer ethischen Verpflichtung nach? Und das sagt so viel aus über die Routinen im medizinischen Bereich.
Ich kann es ja auch nachvollziehen. Ne? Also als ich letztes Jahr, ole ole, hey, meine Fachärztin-Prüfung bestanden habe, so bin ich von einer Kollegin begrüßt worden, so von wegen, ja, hey, gratuliere, willkommen im Knast. So, ne? Also es ist halt schon so ein Ding. Also mit diesem ganzen Verantwortungsding und Machtding kommt halt auch einfach, du bist in Beobachtung und du riskierst halt immer wieder bei Fehler deine Zulassung. Und das ist halt auch irgendwie schwierig und schlecht, weil wir reden viel auch in der Medizin darüber, positive Fehlerkultur. Ja, es gibt Meldeverfahren, wo du anonym fast Unfälle zum Beispiel melden kannst und so weiter. Die werden super wenig genutzt, weil kein Vertrauen da drin ist. Dass es wirklich anonym bleibt, dass du dich nicht angreifbar machst.
Ja.
Aber, und das kommt nämlich, glaube ich, auch aus dem Pilotflugbereich zum Beispiel, ne? Die haben sich dadurch total weiterentwickelt. Über Fehler reden, aufarbeiten, damit schafft man ja halt irgendwie Verbesserung. Deswegen ist es eigentlich so wichtig, dem Ganzen gegenüber so eine Atmosphäre zu schaffen, dass da sicher und gut dran gearbeitet werden kann.
Voll, ja. Voll. Also macht auch total Sinn.
Ja.
Voll. Und ich glaube, ein wichtiger Schritt dafür wäre auch, Diskriminierung als Fehler anzuerkennen, also sozusagen Bruch mit professionellem Verhalten. So.
Ja, wo wir über Zeit geredet haben und dass man das privat macht und so weiter, das ist halt auch ein Punkt, den ich auch ganz klar so kritisiere. Ich finde, diskriminierungskritische Arbeit gehört in die Ausbildung, gehört ins Studium. Da Absolut. Muss es eigentlich schon anfangen. Da gibt es teilweise auch coole Initiativen. Ich habe jetzt letztens zum Beispiel, bin ich auf die Kritische Medizin Köln gestoßen und die machen so eine Ringvorlesung mit total guten Themen. Das ist mega cool. Nice. Ist aber auch von Studenten halt selber gemacht. Mhm. Ne? Also es wird halt wieder nicht irgendwie, das gibt es schon viele Jahre, aber es wird halt nicht selber von den Professoren dann irgendwie angetrieben offensichtlich. Und auch sowas wie Pflichtfortbildung oder so. Und da ist vielleicht die Akzeptanz am Anfang nicht so richtig da, aber es muss eine Selbstverständlichkeit werden.
Ja, ich finde auch, also es kann nicht reichen, sich über irgendwelche Methoden, also natürlich muss man sich auch über neue Methoden und so fortbilden, aber also der menschliche Umgang oder der zwischenmenschliche Umgang ist ja genauso ein Teil der Arbeit.
Genau, ja, es gibt halt im Studium schon so ein Ding, irgendwie Ethik der Medizin, da kommt man so ein bisschen, da berührt man, glaube ich, so ein bisschen die geschichtlichen Abgründe der Medizin so, aber auch nicht zu tief. Bei mir gab es auch noch, ist eigentlich schon ein bisschen her, aber da gab es auch so im Bereich von Psychiatrie so einen Kommunikationsblock, wie führt man ein Patientengespräch und so, aber der Anteil, der das angenommen hat, ist total gering.
Richtig sad, Mann.
Ja, und ich meine, der Hauptjob, abgesehen von diesem ganzen medizinischen Wissen und Fakten, ist halt Umgang und Kommunikation mit Menschen. So, das sollte eins wirklich schon können.
Ja, ey, das ist so wichtig. Also im Sinne von, wie sage ich das am besten? Also ich denke mir auch, abgesehen von so der Diskriminierung, wenn ich irgendwo hinkomme, in eine Praxis oder ins Krankenhaus oder wohin auch immer, wenn ich der Person nicht vertraue, natürlich ist es an mir sozusagen zu sagen, was mir fehlt, aber wenn da dann halt auch so eine Scham oder so eine krasse Grenze irgendwie aufgebaut wird, dann kann ich mir auch vorstellen, dass das voll irgendwie, ja, nicht hilfreich sein kann für die Behandlung, ne? Wenn die Person irgendwie sich nicht vor einem öffnen kann und dann vielleicht wartet, bis irgendeine andere Person reinkommt und der dann das Detail vielleicht noch zu erzählen oder das ganz vergisst oder wie auch immer.
Ja, also manchmal vergisst man ja auch einfach.
Ja, voll.
Aber es gibt schon, also es ist zum Beispiel auch schon mal auffallend, welche Kolleginnen wie viel zum Beispiel von Patientinnen über deren Konsum von illegalen Substanzen zum Beispiel wissen oder nicht. Was ja auch super wichtig ist für so Medikamenten. Wechselwirkung.
Voll.
Und da ist es auch, ich glaube, das haben vielleicht schon viele verstanden, dass da einfach ein recht entspannter Umgang gegangen wird und sagt, seid mal möglichst ehrlich einfach damit. Wir haben sowieso Schweigepflicht. Ne? Ihr riskiert ihr halt nichts, wenn ihr das sagt und wir müssen es wissen, damit wir damit umgehen können. So. Und dann muss man meistens doch nochmal den Dunkelfaktor oben drauf rechnen und dann weiß man so ein bisschen teilweise zum Beispiel irgendwie, was Patientinnen konsumieren oder so.
Ja.
Und da ist ja auch total wichtig, wenn du eine Atmosphäre schaffst, wo du halt wirklich authentisch vermitteln kannst, ich verurteile dich nicht, darum geht es mir hier gerade nicht.
Ja.
Ne? Damit gewinnst du total viel.
Voll.
Ja.
Und also abgesehen davon sozusagen, was notwendig dafür wäre, also beziehungsweise was glaubst du, was ist notwendig dafür, dass das klappt, aber also dass sich das etabliert, aber was wären gleichzeitig auch deine Wünsche dafür?
Ja.
Also ja, für die Zukunft dessen sozusagen.
Genau, also ich meine so ein paar Punkte, dass die Dinge, die nötig wären, irgendwie umgesetzt wird, aber auch wo wir jetzt so diese Parallele zu Schulen haben. Fände ich es auch wichtig und gut, wenn auch medizinische Lehrbücher kritisch überarbeitet, verändert werden und auch die Forschung sich verändert. Also so zukünftige Forschung muss auf jeden Fall die gewaltvolle Geschichte der Medizin irgendwie im Hinterkopf haben und man muss vielleicht mal irgendwelche Methoden und Praktiken hinterfragen und verändern und zum Beispiel allein schon diese Perspektive irgendwie über Menschen, über Patienten irgendwie zu forschen, finde ich schon schwierig, sondern der Blick sollte halt eher sein, ich forsche jetzt mit oder für diese Leute,
ja,
ne? Irgendwie diesen Perspektivenwechsel, das fände ich total gut, wenn das die Forschung machen könnte. Und mit der Überarbeitung von den Büchern, ich habe da mal einfach ein Beispiel rausgesucht, was mir begegnet ist, als ich für die Facharztprüfung gelernt habe. Und ich war einfach, ich habe das so gelesen, ich glaube, da steht ganz viel ganz Komisches irgendwie drin, weil es ist letztendlich ein kurz gefasstes Buch. Das heißt, ganz viele Dinge haben keine ausführlichen Erklärungen, warum diese Fakten da so stehen.
Mhm.
Aber da bin ich einfach drüber gestolpert und habe gesagt, ich verstehe es nicht. Und zwar ist das aus dem Repetitorium Anästhesiologie für die Facharztprüfung und das europäische Diplom vom Springer Verlag. Und da geht es um Risikopatientinnen in der Geburtshilfe. Und da sagen die Risikopatientinnen in der Geburtshilfe sind Schwangere mit einem höheren Lebensalter über 35, mit Übergewicht, BMI über oder gleich 25 oder Adipositas, BMI oder über gleich 30. Oder aus Afrika, Asien, aus der Karibik stammt oder mit einem angeborenen Herzfehler, in Klammern circa 1% aller Schwangeren. Wo ich einfach am meisten, also viele Dinge kamen mir bekannt vor, aber was ich noch nie gehört habe und was ich überhaupt nicht verstanden habe, war diese Herkunft aus Afrika, Asien und Karibik. Also quasi fast alle Schwangere oder was. Ich habe es wirklich überhaupt nicht, was ist denn das für ein Risikofaktor und kam nicht drauf. Und dann habe ich einfach nur mal diese Kontinente mit Risikoschwangere gegoogelt und bin dann darauf gekommen, dass das Regionen sind, in denen das Zika-Virus endemisch ist. Und das Zika-Virus kann halt, wird über die Mücken übertragen und kann beim Fötus Fehlbildung oder bis zum Tod des Fötus halt führen.
Mhm.
Wie kann denn dieser relevante inhaltliche Faktor nicht drin stehen, sondern es wird einfach auf eine Herkunft geschoben von fast der gesamten Welt.
Wie heftig.
So, das ist,
man versteht es komplett anders in dem Kontext
genau,
auf einmal.
Man weiß überhaupt nicht irgendwie, also und das ist auch so dieses, wie manchmal dann Wissen transportiert wird. Ne? Also ich hatte meine Kollegin, die hatte einmal Angst vor Patientinnen aus Ghana, weil sie, ihre Erfahrung war, der Atemweg ist schwieriger. Und das weiß ich nicht, ob das stimmt. Und dann denke ich mir, aber lass da mal vielleicht dem auf den Grund gehen, warum und wenn, dann sollten wir vielleicht unsere Technik ändern oder so. Also, oder halt auch dieses ganze Ding, Männer und Frauen, die sind ja so unterschiedlich und so mit der Männerschnupfen und so.
Das diese ist, Binarität, ey.
Genau, das wissen wir ja alle.
Ui.
Aber das Wissen über gendersensible Medizin ist absolut rudimentär. Also wo sind denn tatsächlich die Unterschiede? Und daran wird dann halt überhaupt nicht gehandelt.
Mhm.
Und das ist halt so dieser Punkt, so, ne, wir müssen uns auf den Weg machen und diese ganzen Ideen und Vorstellungen, die wir haben, hinterfragen, uns austauschen und vielleicht mal herausfinden, was es war, was es nicht war.
Ja, und auch so, ich dachte gerade auch so weg vom Biologistischen, weil also so das eine klang wirklich einfach wie so Classic biologistische Rassenlehre so und das andere halt so Classic biologistischer Cissexismus und halt hinzu auch so Perspektiven auf endemische Sachen hat, so wie du es gesagt hast, also zu sagen, an welchen Orten auf der Welt gibt es welche Krankheiten zum Beispiel, mit welcher Verbreitung und welche Konsequenzen hat das auf was. Also so etwas ist ja, ne, das dekonstruiert ja direkt jede Vermutung von irgendwie rassistischen Kategorien, wenn irgendwie klar ist, ist dieses Mückenvirus, was da irgendwie irgendwas als Effekt hat. Und ja, genau.
Das ist ja auch vor allem, das ist ja auch viel schlauer, auf die Ursache ranzugehen. Oder sagen wir mal so, alle leiden theoretisch potenziell darunter. Jetzt nehmen wir mal zum Beispiel irgendwie eine Schwangere, die zwar eigentlich in Europa lebt, aber die hat jetzt irgendwie in den Bereichen Urlaub gemacht, aber kommt da halt nicht her, ist nicht ihre Herkunft. Und dann hat die vielleicht genau das Problem und du kommst nicht drauf, weil du es gar nicht weißt, dass es darum geht.
Ja. Weil sie ist ja nicht aus dem Bereich.
Genau, so. Also am Ende trifft es halt uns alle, wenn wir irgendwie nicht sensibel mit Informationen umgehen und wenn wir nicht wirklich die Wissen hinterfragen.
Voll. Wir sind jetzt bei unserem Talkteil, bei unseren Empfehlungen angekommen. Möchtest du einmal vorstellen?
Yes, und zwar haben wir euch einmal eine Initiative mitgebracht und zwar Bildung macht Rassismus heißt die. Und ich will einen Text von denen vorlesen, wo sie sich selbst beschreiben und auch beschreiben, was sie machen. Und zwar sagen sie: Wir sind eine ehrenamtlich agierende Initiative aus Hamburg, bestehend aus schwarzen Menschen, Personen of Color und weißen Menschen. Wir sind Studierende, Promovierende und wissenschaftliche Mitarbeitende der Universität Hamburg und der Hochschule für angewandte Wissenschaften, sowie Menschen, die nicht an Universitäten tätig sind. 2018 haben wir die Initiative gegründet, da wir die Thematisierung von Rassismus allgemein und insbesondere an diesen beiden Hochschulen unzureichend finden und fanden. Genau, das ist die Initiative und die gibt es jetzt auch schon seit ein paar Jahren in Hamburg. Und wir wollen euch die wirklich sehr, sehr empfehlen. Die haben immer so verschiedene Veranstaltungsreihen mit verschiedenen thematischen Schwerpunkten und Leuten, die sie einladen. Das ist total spannend und auch intersektional cool aufgestellt. Und ihr findet sie auf Instagram unter Bildung macht Rassismus. Ihr könnt das einfach eingeben und findet das dort. Und wir verlinken die natürlich auch auf unseren Highlights auf Insta. Genau, und das die zweite Empfehlung, die wir euch mitgebracht haben, ist wieder ein Roman, genauso wie letzten Monat und auch wieder von Myrna Funk. Und zwar diesmal ist es der Roman Winternähe und da geht es darum, um eine Protagonistin, Lola. Und Lola ist Deutsche und sie ist Jüdin. Sie fragt sich, wie viel von mir selbst steckt in meiner eigenen Biografie? Wie lässt sich die Gegenwart von meiner Vergangenheit in Einklang bringen? Lola macht sich auf eine Reise, die sie von Berlin nach Tel Aviv und Bangkok führt. Sie stellt unbequeme Fragen und sucht gefährliche Orte auf. Sie konfrontiert uns mit Antisemitismus in Deutschland, dem Krieg in Israel im Sommer 2014 und der Frage nach Identitäten einer globalisierten Welt. Und das Buch ist wirklich einfach unglaublich gut. Es ist eines der besten Bücher, das ich jemals gelesen habe. Ich würde es echt jedem Menschen empfehlen.
Das war's mit den Empfehlungen von uns soweit. Ina, hast du uns vielleicht auch noch welche mitgebracht?
Ja, ich habe einmal eine Empfehlung von einem Instagram-Kanal, das passt einfach total gut zu unserem Thema hier heute. Und zwar ist das bittere.pille. Das ist ein Kanal, das journalistisch sich mit Gesundheit befasst. Und da gehen die halt vor allem so viel auf soziale Ungleichheiten oder Diskriminierungsformen und wie sich das halt auf Gesundheit so auswirkt ein. Und ich fand den total hilfreich, auch für mich so. Da wird halt auch viel Quellenarbeit gut gemacht, sodass man da auch sich so ein bisschen von dort starten, damit dem Thema beschäftigen kann. Das andere ist noch eine Person, die ich euch empfehlen würde, und zwar Ed Greve. Findet ihr unter Insta unter edwin.greve. Und zwar ist Ed ein Transmann mit Behinderung, der sich in der Politik engagiert und dieses Jahr in Berlin für die Urbane sich zur Wahl stellt und sich einfach für Beteiligung, Selbstbestimmung und Antidiskriminierung einsetzt. Und die letzte Empfehlung wäre in eigener Sache.
Gerne, gerne.
Und zwar mache ich mit in der Organisation von einem quasi queer-feministischen Freiraum. Und zwar ist es die Flittchenkneipe. Und das ist ein Freiraum, man kann sich so ein bisschen vom Namen halt ablesen, für Frauen, Lesben, Inter- und Transmenschen. Also im weitesten Sinne eigentlich ein cis-diazis-männerfreier Raum. Aktuell treffen wir uns halt online. Und wenn ihr da irgendwie Interesse habt und das vielleicht irgendwie ein Space Voice sein könnte, dann könntet ihr auf unserem Blog gehen. Und zwar einfach in einem Wort geschrieben, flittchenkneipeblog.wordpress.com. Und da gibt es dann auch Kontaktformulare und Möglichkeiten, wie ihr euch an uns wenden könnt.
Nice. Und wir werden natürlich auch nochmal alle deine Empfehlungen mit bei unserer Empfehlungssection auf unserer Instagram-Seite in den Stories mit reinpacken, damit ihr da auch ganz entspannt, falls ihr gerade nicht mitgeschrieben habt, drauf zugreifen könnt. Genau.
Ja, Ina, wie schön, dass du da warst. Es hat total viel Spaß gemacht. Es war super spannend. Und danke für deine Perspektiven und Erfahrungen, die du erzählt hast.
Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich habe mich auch super gefreut über die Anfrage. Und ich hoffe, dass das Thema dadurch vielleicht so ein bisschen Raum kriegt.
Das
auch so in politischen Räumen vielleicht mehr. Oder so.
Voll.
Das wäre auf jeden Fall mega. Alright, dann war's das für heute. Stay safe und bis nächstes Mal.
Ciao.
Tschüss.